Ich glaube nur, was ich sehe. Mein Gott ist die Natur. So oder ähnlich antworten viele Menschen, wenn es um die Frage geht, ob es einen persönlichen Gott gibt. Doch wer so denkt und antwortet, könnte genauso gut, wenn er auf ein Haus, auf ein Gemälde blickt, sagen, das Haus ist der Architekt, das Bild ist der Maler. Nein, Häuser und Gemälde sind Produkte. So wie die Natur ein Produkt ist. Nach dem sogenannten Kausalitätsprinzip setzt eine Wirkung eine Ursache voraus. Ein Haus, ein Architekten. Ein Gemälde, einen Maler. Und die Natur? Drei Fragezeichen. Hier sagen schlaue Köpfe, ja, bei dem Haus und dem Gemälde, da stimmt das. Aber bei der Natur, da ist es einfach anders. Da kann man dieses Prinzip Ursache und Wirkung nicht anwenden. Warum nicht? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir stellen im öffentlichen Vortrag etwas ganz klar fest. Gottes Existenz ist für uns eine Tatsache. Die Frage im öffentlichen Vortrag lautet, wie kommt man Gott näher? Und ehrlich, diese Frage kann man doch nur beantworten, wenn man davon ausgeht, dass ein Gott, dem man näher kommen möchte, auch tatsächlich existiert. Wie kommen wir zu dieser Aussage ohne Wenn und Aber? Die Ordnung, die Energie, die Komplexität in der Schöpfung beweisen eindeutig die Existenz Gottes. Wissenschaftler haben festgestellt, mithilfe ihrer Teleskope, unser Universum musste einen Anfang haben. Mit dieser Aussage können sich Wissenschaftler offensichtlich nur sehr schwer anfreunden. Ein Professor schrieb, ein Universum, das einen Anfang hatte, scheint einen Urgrund zu verlangen. Denn wer könnte sich eine solche Wirkung ohne hinreichende Ursache vorstellen? Was sagt der Professor? Es müsste einen Urgrund geben. Dieser Urgrund alles Seins ist in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 zu finden. Und leider sind manche Menschen bis zu dem Vers im Bibellesen nicht gekommen. Denn hier steht ganz klar, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, Gott ist der Urgrund, der Planer, der alles wollte. Wir haben eine Broschüre bekommen am Freitag, die sich mit dem Ursprung des Lebens 5 Fragen beschäftigte. Dort wird über das Zusammenspiel der DNA, dieser Desoxyribonukleinsäure, der RNA, der Ribonukleinsäure und der Proteine gesprochen. Es ist einfach faszinierend zu lesen, wie alles harmonisch in der Zelle im Körper zusammenarbeitet. Die Tatsache, dass es einen Gott gibt, wirft Fragen auf. Was für eine Person ist er? Gibt es Wege, ihn kennenzulernen? Und die Frage, möchte er überhaupt, dass wir ihm näher kommen? Der öffentliche Vortrag, dieser biblische öffentliche Vortrag, gliedert sich in 3 Hauptpunkte, leicht nachzuvollziehen. Gott teilt sich uns erstens durch das Buch der Schöpfung mit. Er teilt sich uns das Buch mit, das wir die Bibel nennen. Und er hat ein Volk auf Erden, das seinen Namen ehrt, das uns hilft, ihm näher zu kommen. Der erste Hauptpunkt war gewesen, Gott teilt sich uns durch das Buch der Schöpfung mit. Die Schönheit der Schöpfung überzeugt viele Menschen, Es muss einen liebevollen Gott geben. Künstler stellen gerne ihre Kunstwerke aus. Der größte Künstler Jehova freut sich, Menschen seine Kunstwerke in der Natur zu präsentieren, diese Glanzstücke. Ein Autor sagte, manchmal scheint es, als ob die Natur sich die größte Mühe gebe, ein interessantes und fruchtbares Universum hervorzubringen. Wir finden die Welt deswegen gerade so schön, weil offensichtlich unser himmlischer Vater Jehova sich die größte Mühe gegeben hat, alles so wunderbar zu erschaffen, dass wir es bewundern, studieren und daran Freude haben können. Würde ein musikalisches Meisterstück nie gespielt, ein großartiges Gemälde nie gezeigt werden, die Schönheit der beiden Dinge wäre umsonst. Die Moldau von Smetana, die Seerosen von Monet. Wie kann man sich daran erfreuen? Kunst wird gemacht, um andere daran teilhaben zu lassen. Kunst ohne Publikum ist leblose Kunst. Und jetzt haben wir ja Sommer, ziemlich warm, aber wir hatten auch einen langen Winter. Und es mag euch so gehen wie meiner Frau und mir, wenn so ein langer Winter mit so grauen Tagen und grauer Natur vorbeigeht und dann kommen sie, die ersten Buschwindröschen, die Schlüsselblumen und dann auf einmal eine grüne Wiese wird gelb, Löwenzahn, als wenn die Sonne dort aufgehen würde und man sagt, ah, das ist einfach schön, das erfreut einen. Richtig. Man kann sich an solchen Dingen im Frühling kaum satt sehen. Die Berge schneebedeckt, Sonnenuntergänge beeindruckend. Oder wenn man mal ein kleines Kätzchen beobachtet, so ein Maikätzchen, und wenn es dann so spielt, ach, man kann sich gar nicht satt sehen. All das finden wir im Buch der Natur in der Schöpfung. In Römer Kapitel 1, Vers 20 kommt der Apostel Paulus zu einer Aussage, die ist so logisch, dass jeder sie nachvollziehen müsste. In Römer 1, Vers 20 sagt Paulus, denn seine unsichtbaren Eigenschaften werden seit Erschaffung der Welt deutlich gesehen, da sie durch die gemachten Dinge wahrgenommen werden. Ja, seine ewig währende Macht und Göttlichkeit, sodass sie unentschuldbar sind. Diejenigen, die das sehen und es nicht begreifen. Besonders wir Menschen spiegeln ja die unsichtbaren Eigenschaften Jehovas auf eine wunderbare Weise wider. Was haben wir bekommen von Jehova? Verstand, einen Körper mit den Organen, die das Leben Freude bereiten lassen. Wir können aktiv sein, wir können arbeiten. Wir haben Fähigkeiten, die Tiere nicht haben. Wir können sprechen, wir können lesen, wir können schreiben und wir können wunderbare Dinge hören, was die Tiere auch können. Denken wir an etwas, was kein Tier kann. Der aufrechte Gang. Organe, die dafür sorgen im Ohr, dass wir die Fähigkeit haben, durch den Gleichgewichtssinn aufrecht zu gehen und auch zu stehen. Der Körper hat mechanische und auch physiologische Funktionen, die einen nur in Erstaunen versetzen. Und unser Gehirn, die Nervenverbindungen dieser Neuronen, es ist faszinierend, was wir mit unserem Gehirn wahrnehmen und auch leisten können. Wissenschaftlern ist die Komplexität der Zelle nach wie vor ein Rätsel. Wenn ihr diese Broschüre auf Seite 14 einmal zu Hause aufschlagt, dann wird dort etwas über die DNA gesagt. Die DNA ist ja gleichsam ein Faden in der Zelle. Und es gibt einen Vergleich in dieser Broschüre, den ich einfach begeisternd finde. Es wird gesagt, diese Kleinheit der Zelle und dieser Faden, der darin aufgewickelt ist, könnte man damit vergleichen, als wenn man einen 40 Kilometer langen dünnen Faden in einem Tennisball, 40 Kilometer Faden an dem Tennisball so aufwickeln würde, dass man jede Stelle ohne Schwierigkeiten herausziehen könnte. Das schafft keiner. Ja, das schafft keiner, nur einer. Jehova, der hat es geschafft, weil er ist der Schöpfer dieser faszinierenden Dinge. Ich las vor einigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen über Spinnennetze und da wurde geschrieben, man muss Hochachtung vor der Baumeisterin Natur haben. Komisch, ne? Baumeisterin, weiblich Natur. Nein, wir haben nicht Hochachtung vor der Baumeisterin, wir haben Hochachtung vor dem Baumeister. Und das ist Jehova. Von allen Lebewesen auf der Erde kann nur der Mensch bewusst Überlegungen anstellen und Schlüsse ziehen. Wenn wir im Bilde Gottes geschaffen worden sind, ist es dann nicht vernünftig, dass Menschen, die miteinander kommunizieren, also reden können, auch von Gott etwas gesagt bekommen und zu ihm sprechen können? Das ist einfach logisch. Wir können kommunizieren, der Schöpfer kann es auch. Und er möchte uns seine anziehende Persönlichkeit, wie eben in der Vortragsfolge auch zu hören, näher bringen. Wer sich dieser Tatsache voll bewusst ist, der wird einfach Gott näher gebracht. Und daraus ergibt sich die Frage, teilt sich dieser wunderbare Gott Jehova außer durch das, was wir in der Natur sehen, hören, riechen, schmecken können, noch auf eine andere Weise mit? Ja. Zweiter Hauptpunkt des Vortrages, Gott teilt sich uns durch die Bibel mit. Welches der heiligen Bücher, die es gibt, und davon gibt es nicht wenige, ist denn das Kommunikationsmittel Jehovas mit dem Menschen? Die Antwort ist ganz klar, es ist die Bibel. Es gibt kein anderes religiöses Buch, das in über 2000 Sprachen übersetzt, in Milliarden von Exemplaren verbreitet und über Jahrhunderte das Leben von Menschen geprägt hat. Was sagt die Bibel über ihren Ursprung? Wir lesen 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17 und die anwesenden Zeugen mögen denken, den Text kennen wir aber gut, das ist wahr. Aber unsere Freunde mögen diesen Text vielleicht noch nicht so oft gehört haben. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert oder eingehaucht, eingegeben und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig tauglich sei, vollständig ausgerüstet für jedes gute Werk. Es gibt viele Argumente dafür, dass die Bibel zuverlässig und korrekt ist, wenn sie zum Beispiel geschichtliche, geografische Tatsachen beleuchtet. Es ist interessant, dass die Bibel ja kein wissenschaftliches Buch ist. Nur wenn die Bibel wissenschaftliche Themen streift, dann sind ihre Aussagen wissenschaftlich korrekt. So sagt Hiob in Kapitel 26, Vers 7, die Erde ist an nichts aufgehängt. Das stand völlig im Gegensatz zu dem, was Menschen damals dachten. Was dachten Menschen? Die Erde befindet sich auf dem Rücken eines Elefanten. Der steht auf einer Schildkröte. Die schwimmt im Weltenmeer. Die Bibel macht eine wissenschaftliche Aussage, die Erde hängt an nichts. Der Prophet Jesaja sagte im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, die Erde sei ein Kreis. Bis vor einigen hundert Jahren hatten Seefahrer Angst, da sie glaubten, die Erde sei eine Scheibe, wenn sie zu nahe an den Rand der Scheibe kämen, dass sie herunterpurzeln würden. Aber die Aussage der Bibel ist wissenschaftlich korrekt. Die Erde ist wirklich ein Kreis, eine Kugel. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Der Zyklus des Wasserkreislaufs. Einfach ausgedrückt, Wasser verdunstet, wird in Wolken gleichsam kondensiert und regnet dann irgendwann wieder auf die Erde. Die ältesten außerbiblischen Beschreibungen des Wasserkreislaufes stammen aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Wann schrieb Salomo sein Buch Prediger? Jahrhunderte davor. Was schrieb er? Alle Flüsse fließen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen. Prediger 1, Vers 7 nach der Einheitsübersetzung. Der Prophet Amos, ein einfacher Schafzüchter, schrieb auch einige hundert Jahre vor der Erkenntnis außerbiblischer Quellen, dass Jehova nach den Wassern des Meeres ruft, damit er sie über die Oberfläche der Erde hinausgießt. Amos 5, Vers 8. Sowohl Salomo als auch Amos beschreiben mit einfachen Worten etwas Faszinierendes, was wir alle brauchen, den Wasserkreislauf. Ein weiteres starkes Argument für die Bibel ist ihre innere Harmonie. Bibel, Biblia, kleine Büchlein, 66 kleine Büchlein bilden die Bibel, die Heilige Schrift. Geschrieben von ungefähr 40 Personen im Zeitraum von 1600 Jahren, eine Zeit, wie man sich sie vorstellen könnte, vom Römischen Reich bis heute. Drei Sprachen gebrauchten die Schreiber. Und als man diese 66 Bibelbücher zur göttlichen Bibliothek zusammenfasste, stellte man auf einmal fest, obwohl von so unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben, war das Ganze doch ein Buch, ein Thema wurde verfolgt. Was ist das Thema der Bibel? Von 1. Mose bis Offenbarung erzählt die Bibel eine spannende Geschichte. Ein Verbrecher tritt auf. Er wird gejagt, gefasst und danach herrscht Frieden. Wer ist der Verbrecher? Der Teufel. Wer jagt ihn? Der Same, der letztlich Jesus Christus ist. Wann wird er gefasst? Offenbarung Kapitel 20. Und danach kommt ins Paradies. Eine tolle, spannende Geschichte. Die Gerechtigkeit siegt. Ein weiteres starkes Argument ist, dass Bibelschreiber offen über ihre eigenen Fehler berichteten. Moses, Jona, Matthäus sind Beispiele. Das Überleben der Bibel trotz heftigem Widerstand ist ein Beweis für den göttlichen Schutz. Es gebe hierzu eine Fülle faszinierender Einzelheiten, die den Rahmen des Vortrages sprengen würden. Kommen wir zu einem überragenden Beweis für die göttliche Inspiration. Das ist, dass die Bibel ein Buch voller Prophezeiung ist. Hierüber könnte man mehrere biblische öffentliche Vorträge halten, was nicht vorgesehen ist. Bevor der Zweite Weltkrieg endete, wussten die Zeugen Jehovas durch ein Bibelstudium, dass die Achsenmächte Japan und Hitler-Deutschland und Italien verlieren würden. Wo las man das? Die Broschüre hieß Weltfriede ist davon Bestand. Nach dem Krieg bekam jemand die Broschüre in die Hand. Und er sagt zu seiner Frau, diese Broschüre wurde 42 gedruckt. Wenn damals jemand auf der Straße gesagt hätte, dass Hitler und Mussolini den Krieg verlieren würden und der Völkerbund in Form der Vereinten Nationen wieder zum Vorschein käme, hätten Leute gedacht, er sei nicht mehr ganz bei Sinnen. Aber er sagt zu seiner Frau, was nun Geschichte ist, ist genau das, was in der Broschüre vorausgesagt wurde. Im Jahre 37 sagte Himmler zu den Zeugen Jehovas prahlerisch, ihr werdet auch noch nachgeben, euch kriegen wir schon noch klein, wir halten es länger aus als ihr. Hitler-Deutschland brach zusammen. Und Bruder Lübcke traf Himmler in Harzwalde. Und Himmler sagte zu Bruder Lübcke: Na, Bibelforscher, was nun? Bruder Lübcke gab ihm ein gründliches Zeugnis und erklärte ihm, die Zeugen Jehovas hätten immer gewusst, dass Nazi-Deutschland zusammenbrechen würde und dass sie befreit würden. Himmler wendet sich wortlos ab. Kurze Zeit später vergiftet er sich. Eins ist klar, die Aussagen der Bibel, dieses prophetischen Buches, sind ein Beweis dafür, Jehova ist ihr Autor, denn kein Mensch konnte Geschichte so exakt im Voraus wissen. Die Bibel zeigt auch ganz deutlich, dass Jehova Gott an uns interessiert ist. Sie gibt Antworten auf Fragen, die Menschen beschäftigt haben, beschäftigen und beschäftigen werden. Zum Beispiel, werden Kriege, wird Leid aufhören? Was geschieht beim Tod? Wird man Tote jemals wiedersehen? Wie betet man aufrichtig und richtig? Was macht wirklich glücklich? Nur durch die Bibel sind Menschen in der Lage, diese Fragen vernünftig, logisch, hinreichend beantwortet zu bekommen. Jehova teilt sich uns mit durch das Buch die Schöpfung. Er teilt sie uns mit durch das Buch die Bibel. Aber der dritte Punkt war, Gott hat ein organisiertes Volk, das Menschen hilft, ihm näher zu kommen. Über die Jahrhunderte hat Jehova immer wieder mit Menschen gearbeitet. Das beste Beispiel ist Christus. Und er war es, der Menschen motivierte, seinem Beispiel zu folgen. Da finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, den Bericht von einem äthiopischen Eunuchen. Ein Evangeliumsverkündiger namens Philippus bekommt den Auftrag, dorthin zu gehen und sich dem Wagen anzuschließen. Er mag gedacht haben, was soll das? Doch dann, während er neben dem Wagen herläuft, hört er den Eunuchen etwas lesen aus der Bibel, Jesaja 53. Er fragt ihn, sag mal, verstehst du, was du liest? Er sagt, wie könnte ich es verstehen, wenn nicht jemand da ist, der mich anleitet? Philippus, auf den Wagen, sie sitzen beide nebeneinander und er erklärt ihm das, was Jesaja 53 bedeutet, dass dort von Christus die Rede ist. Und dieser Eunuch wusste, wenn ich alles richtig verstanden habe, gibt es nur noch eine Konsequenz. Ich werde mich taufen lassen. Er sieht ein Gewässer und sagt zu Philippus, was hindert mich? Und dann wurde er getauft. Christen dürfen heute an einem gleichen Werk teilnehmen wie Philippus. Oft haben wir Gelegenheit, auch außerhalb des regulären Dienstes die gute Botschaft zu predigen. Auf Reisen. Und wenn man Menschen trifft, die für die Wahrheit offen sind, dann kann man diesen Menschen helfen. Nur, manchmal ist es wirklich so, dass man mit einem Menschen redet und denkt, warum habe ich den angesprochen? Und im Gespräch merkt man, warum man ihn angesprochen hat. Da war offensichtlich jemand, der einem so einen Schubs gegeben hat. Geh mal dahin, sprich den Mann an, sag ihm was über Jehova, der wird zuhören. Es gibt Beweise dafür, dass dies immer und immer wieder geschieht. Manche, die wir antreffen, hatten gerade zuvor Gott um Hilfe gebeten. Ein Beispiel im Wachturm veröffentlicht. Zwei Zeugen Jehovas waren einem kleinen Kind von Haus zu Haus tätig. Gegen Mittag wollten sie eigentlich Schluss machen. Aber der Junge wollte nicht. Die beiden wollten nicht zu dem Haus gehen. Hat der Junge gesagt, okay, dann marschiere ich dahin. Also ging er zur Tür, klopfte an die Tür und eine junge Frau kam heraus und ein Gespräch entwickelte sich dann auch mit den beiden Verkündigern. Zur Überraschung der beiden sagte die Frau, sie habe just in dem Moment darum gebetet, ein Bibelstudium zu bekommen, als der kleine Mann an der Tür klopfte. Ihr Wunsch wurde erfüllt, ein Bibelstudium wurde begonnen. Heute gibt es weltweit über 7 Millionen Philippusse, ja, also Evangeliumsverkündiger, die wie Philippus die gute Botschaft verkündigen. Sie sind gern für jeden da. Und Jehova gebraucht heute sein organisiertes Volk, um Menschen zu sich zu führen. Jesus sagte zu Recht, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Johannes 13, 34, 35. Die Frage darf gestellt werden, wer hat in dieser Zeit diese Art von Liebe bewiesen? Und das selbst angesichts rassischer, nationalistischer und ethnischer Probleme. Wer hat schwierigste Prüfungen durchstanden? Hass, der ihm entgegenschlug, selbst unter Todesgefahr Jehova treu geblieben. Kann man das wirklich von den katholischen Priestern und Nonnen sagen, die offensichtlich eine Mitschuld am Völkermord 1994 in Ruanda hatten? Kann man das wirklich von den orthodoxen Serben und den katholischen Kroaten sagen, die sich in dieser Zeit gegenseitig hingemetzelt haben, sogenannte ethnische Säuberungen auf dem Balkan? Und was soll man zu den katholischen, evangelischen, geistlichen in Nordirland sagen? Eins ist klar, in all diesen Bereichen haben Jehovas Zeugen sich als neutral und loyal mit Jehova erwiesen. Sie fand man in Hitler-Deutschland im Konzentrationslager. Sie fand man hier in der ehemaligen DDR im gelben Elend oder in anderen Haftanstalten. Sie haben bereitwillig Gefängnisse und den Tod in Kauf genommen, weil sie ihre christliche Liebe beweisen wollten. Die Frage war, wie kommt man Gott näher? Drei Hauptpunkte haben wir besprochen. Man kommt Gott näher, indem man sich mit dem Buch der Schöpfung beschäftigt. Man kommt Gott näher, indem man sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Man kommt Gott aber auch näher, wenn man sich mit denen verbindet, die seinen heiligen Namen heute verkünden. Selbst wenn angesehene Kapazitäten sagen, es gibt keinen Gott, sagen wir, Jehova existiert tatsächlich. Er liebt uns Menschen, er ist einem jeden von uns nicht fern. Was sagt Jakobus 4, Vers 8? Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Mein Gott ist die Natur? Nein. Unser Gott hat die Natur erschaffen, uns die Bibel gegeben und er hat ein Volk, dem wir angehören dürfen. So kommen wir Jehova näher und er wird uns auch in Zukunft immer näher kommen.